Arbeitest du an einem sehr langen Leben, Christine?
Meine Gesundheit ist mir schon wichtig und dafür tue ich auch was. Also ich mache regelmäßig Sport, achte auf meine Ernährung, auch auf genügend Schlaf natürlich. Aber dabei steht für mich im Vordergrund, dass es mir jetzt und in absehbarer Zeit gut geht. Und ich mache das nicht mit dem Ziel, möglichst lange zu leben.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Longevity, über Langlebigkeit. Man könnte fast sagen, dass es so eine Art Trend ist gerade. Menschen versuchen also so zu leben, dass sie möglichst alt werden und möglichst lange gesund sind. Wir schauen uns heute an, welche Rolle unser Schlaf dabei spielt.
Wir klären heute, wie Schlaf zur Gesundheit unseres Gehirns und unseres gesamten Körpers beiträgt, warum ein schöner Abend in guter Gesellschaft manchmal aber vielleicht wichtiger ist als ausreichend Schlaf. Und wie wir herausfinden, wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen.
Und in unserem Mythencheck, den gibt es ja bei uns in jeder Folge, geht es heute darum, ob sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf unser Leben verkürzen kann. Das klären wir heute. Und damit herzlich willkommen zu Überschlafen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört oder dass ihr uns neu gefunden habt. Wir sind Schlafforscherin Dr. Christine Blume von der Uni Basel, das bist du.
Und an meiner Seite Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge, die sich hier im Podcast um die spannenden und viel zu selten gestellten Fragen rund um das Thema Schlaf kümmert.
Vielen Dank. Und du kümmerst dich um die Studien, die es dazu gibt. Darüber freuen wir uns ja auch jede Woche sehr. Aber Christine, erstmal will ich von dir wissen, was hältst du denn vom Longevity-Trend?
Also prinzipiell ist gegen einen gesunden Lebensstil, der dann vielleicht auch das eigene Leben oder die gesund verbrachte Lebenszeit verlängert, natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Also Gegenteil. Was mir aber so in den Sinn kommt, wenn ich diesen Begriff Longevity höre, sind die Menschen, die versuchen irgendwie ewig jung zu bleiben, die dafür sehr viel Aufwand betreiben, keine Kosten scheuen und sich mit teils auch sehr fragwürdigen Methoden behandeln lassen, für deren Wirksamkeit es wenig bis keine wissenschaftlichen Belege gibt. Und wo man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, ob die überhaupt gesundheitsfördernd sind oder nicht sogar vielleicht gesundheitsschädlich.
Ich meine, Menschen geben dafür Tausende von Dollar aus, ne? Wenn man sich diesen Trend mal so anguckt und die sagen ja, ich mache das, weil irgendwann wird herausgefunden werden, dass das was bringt, was ich hier mache.
Ja, und das sind ja teilweise auch krasse Maßnahmen, wo man sich dann irgendwelche Sachen spritzen lässt oder irgendwelche Infusionen legen lässt. Da darf man, finde ich, auch ein bisschen kritisch sein. Und ich sehe da einfach auch etwas Gefahr, dass man das Leben im Hier und Jetzt vergisst und das gar nicht mehr so richtig genießen kann. Mhm. Aber klar, letztlich kann das natürlich jeder Mensch auch für sich entscheiden und der Übergang von einem gesunden Lebensstil zu diesem Longevity-Trend ist sicher auch irgendwo fließend.
Ja, ich habe mir in der Vorbereitung auf unsere Folge einige Dokus dazu angeschaut, bin da echt so ein bisschen abgetaucht in diesen Trend, auch auf Social Media. Und ich finde, was da so ein bisschen auffällt, ist, es gibt verschiedene Richtungen. Also eine ist halt diese einfach super extreme, Menschen sind der Ansicht, sie können den Tod besiegen und ewig leben. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen zurückgeführt auf so diese Tech-Silicon Valley-Elite. Der Tod ist eigentlich nur ein Problem, was man vielleicht irgendwie umprogrammieren kann, wenn man das Richtige findet. Ich glaube, der bekannteste ist ja dieser Tech-Millionär Brian Johnson aus den USA. Der steckt wirklich Millionen jährlich in so mögliche Behandlungen und Supplements und hat so einen ganz strikten Tagesablauf. Und der hat wirklich das Ziel, ewig zu leben. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er sich sogar Blut von seinem eigenen Sohn transfundieren lassen. Also völlig crazy.
Ja, das habe ich auch gehört.
Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die einfach versuchen, wirklich möglichst lange fit zu sein, gesund zu sein und damit dann auch lange zu leben. Also es sind zum Teil zum Beispiel alte Menschen, die sich einfach ganz viel bewegen. Die werden dann auch so porträtiert in Dokus, ist auch wirklich sehr schön. Oder die wollen ihr Gehirn fit halten, aber eben auch Jüngere, die zum Beispiel keinen Alkohol trinken, die sehr genau auf ihre Ernährung achten. Und da steckt dann auch dieser Longevity-Gedanke dahinter. Christine, vielleicht fassen wir an der Stelle einfach mal zusammen, welche Bereiche das Konzept Longevity denn eigentlich umfasst. Was gehört da dazu?
Also letztlich geht es um die Verbesserung oder auch Optimierung der körperlichen Gesundheit und des Lebensstils. Die allermeisten achten da wahrscheinlich erstmal auf die Ernährung, dass die eben ausgewogen oder gesund ist. Manche machen vielleicht sowas wie Intervallfasten, also man zum Beispiel nur während 8 Stunden am Tag was isst und dann 16 Stunden fastet oder auch einen Tag pro Woche fastet. Manche Menschen, du hast es auch gerade schon gesagt, nehmen auch gezielt Nahrungsergänzungsmittel und man raucht dann eben nicht und trinkt wenig oder gar keinen Alkohol. Außerdem gehört auch dazu, dass man auf ausreichend Bewegung achtet, dass man trainiert Ausdauer und Kraft und auch Beweglichkeit und das eben auch im höheren Alter. Und man versucht zusätzlich die Regeneration des Körpers zu fördern, achtet zum Beispiel darauf, nicht zu viel Stress zu haben und auch auf ausreichende Erholungspausen. Dazu können auch sowas wie Saunagänge oder so Kälteanwendungen dienen. Man hört manchmal auch so von so Kältekammern, die dann wirklich minus 100 Grad oder so, glaube ich, haben oder sogar noch weniger.
Ja, die sind großartig. Ich war mal in einer.
Ah, echt?
Ja.
Nee, ich war noch nie, aber ich will es gerne mal ausprobieren. Ist es angenehm?
Ja, ich fand es ganz gut. Ich glaube, man kann natürlich wirklich nicht so lange bleiben, aber es ist ein Erlebnis.
Ja, und ausreichend Schlaf, das gehört natürlich auch dazu. Also auch darauf achten die Personen, die diesem Trend folgen oder auch vielleicht nicht diesem Trend folgen, aber irgendwie einen gesunden Lebensstil pflegen. Und das sind jetzt aber auch nur ein paar Beispiele. Es gibt natürlich noch viele weitere Dinge, inklusive eben medizinische Behandlung. Du hast gerade schon angesprochen, dass so Blutprodukte transfundiert werden. Ja, und diese medizinischen Behandlungen, die sollen dann eben auch für ein möglichst langes und gesundes Leben sorgen.
Naja, ich glaube, manche versuchen so 120 oder älter, ne? Wir wollen uns heute natürlich den Part raussuchen, der zu Überschlafen passt, also den Schlaf. Und den findet sogar Brian Johnson am wichtigsten. Das ist der Tech-Millionär, der ewig leben will. Ich habe eine Doku gesehen, da wird er vom Reporter gefragt, das ist eine Doku von der ARD, was kann ich denn jetzt sofort tun? Und er antwortet:
Become a professional sleeper. That's really important because most people sleep when it's convenient. Determine a bedtime and go to bed every night at the same time and just never change it. So work has to wait, social nets have to wait, you go to bed.
Also er sagt, werde ein professioneller Schläfer und man soll alles dem Schlaf unterordnen, also die Arbeit, das Sozialleben und eben immer zu einer festen Zeit ins Bett gehen und aufstehen. Ganz schön extrem, ne?
Ja, und ich frage mich auch, ob das so gut ist, wenn man alles dem Schlaf unterordnet. Denn es stimmt zwar, also wir wissen, dass ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus gut für den Schlaf sein kann. Was aber übrigens auch nicht bedeutet, dass es jeden Tag auf die Minute gleich sein muss. Aber auch ein gutes Sozialleben ist wichtig für die Gesundheit und ein langes Leben. Und das zeigen verschiedene wissenschaftliche Studien. Eine Übersichtsarbeit zu dem Thema hat sogar geschlussfolgert, dass soziale Beziehungen einen ähnlichen Einfluss auf die Sterblichkeit haben wie andere bekannte Risikofaktoren, zum Beispiel Rauchen oder Alkoholkonsum. Und sogar einen stärkeren Einfluss als Bewegungsmangel oder krankhaftes Übergewicht. Also das finde ich schon krass.
Ja, absolut.
Das heißt ja auch, ein toller Abend in guter Gesellschaft ist manchmal vielleicht wichtiger, als pünktlich ins Bett zu gehen. Und abgesehen davon sehe ich auch die Gefahr, dass der Schlaf, wenn man ihm alles unterordnet, eher schlechter wird als besser, weil man ihm einfach dann sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit widmet. Und da wissen wir auch von Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen oder Schlafstörungen, das tut dem Schlaf oft nicht gut.
So, da habt ihr es. Die Schlafforscherin sagt, bitte nicht zu viel stressen. Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis hier an der Stelle. Aber Christine, wir wollen trotzdem den Trend heute ernst nehmen und es gibt ja auch Menschen, die betreiben das nicht in der absoluten Extremform und die sollen von uns heute auch erfahren, was es bringen kann. Später gibt es ja auch noch Tipps von dir aus der Schlafforschung, wie wir unseren Schlaf verbessern können. Aber lass uns erstmal klären, was passiert denn in unserem Körper alles Gutes, wenn wir gut schlafen? Lass uns im Gehirn starten.
Ja, also erstmal, klar, der Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor, aber eben Stress bringt halt auch nichts und dann wird er eher schlechter. Im Schlaf, da passieren in unserem Gehirn verschiedene Dinge, die für die Gesundheit unseres Nervensystems wichtig sind. Ganz zentral dafür ist das sogenannte glymphatische System. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Abwassersystem im Gehirn. Und dieses System, das sorgt dafür, dass Stoffwechselprodukte, die sich im Lauf des Tages in unserem Gehirn angesammelt haben, dann ausgeschwemmt werden. Also das zentrale Nervensystem, das wird so richtig durchgespült und gereinigt. Und das passiert insbesondere im Tiefschlaf, weil da ist dieses System besonders aktiv. Aber es ist sogar mehr als nur einfach ein Abwassersystem, was eben reinigt. Heute weiß man, dass über dieses glymphatische System auch verschiedene Stoffe, zum Beispiel Nährstoffe, im Gehirn verteilt werden, die eben auch für ein gutes Funktionieren und die Gesundheit des Gehirns wichtig sind.
Also ein bisschen Abwasser- und Frischwassersystem, oder?
Ja,
kommt
genau.
Auch Frisches aus der Leitung, was wir gut brauchen können.
Ja, und zusätzlich scheint der Schlaf auch die Kommunikation zwischen Nervenzellen zu regulieren. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie hier eigentlich bei uns. Also vor unseren Aufzeichnungen, da werden ja auch die Mikrofone durch den Techniker oder die Technikerin richtig eingestellt, damit wir nachher nicht beide irgendwie viel zu laut oder unterschiedlich laut sind oder total übersteuert klingen. Und während wir wach sind, da wird die Kommunikation der Nervenzellen untereinander auch immer stärker. Also man kann sich vorstellen, im Laufe des Tages wird die Kommunikation immer, immer lauter. Und im Schlaf, da wird dann alles wieder auf ein normales Niveau runterreguliert. Und darüber hinaus werden im Schlaf auch Eindrücke und Informationen, die am Tag auf uns eingeprasselt sind, sortiert. Da wird manchmal was aussortiert oder auch bestimmte Dinge in den Langzeitspeicher überführt. Das heißt, auch für Lernprozesse ist der Schlaf super wichtig.
Oh, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie bei so einem Camper. Ich war ja letztens mit einem Camper im Urlaub, deswegen fällt mir das sofort ein. Weißt du, du musst da alle paar Tage mal zu einer Station fahren, dann füllst du das Frischwasser auf, das Abwasser füllst du ab und wenn du eine Toilette hast, musst du die auch ab uns zu mal ausleeren und dann bist du wieder frisch und kannst wieder schön losfahren. Irgendwie so klingt das für mich.
Ja, nur dass das bei uns eben jede Nacht passiert.
Ja, lass uns auf
acht Stunden dauert im Schnitt.
Lass uns auf den Rest unseres Körpers schauen. Vielleicht fangen wir mal mit unserem Immunsystem an. Wie wichtig ist da der Schlaf?
Unser Immunsystem und Schlaf, das hängt ganz eng zusammen. Also zu wenig Schlaf schwächt das Immunsystem. Kennt man vielleicht auch von sich selbst, wenn man gerade zu wenig schläft, zum Beispiel wenn man viel Stress hat, dann wird man leichter krank. Und das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, das bestätigt sich so auch in Studien. Darüber hinaus hat der Schlaf auch einen ausgleichenden Effekt auf das Immunsystem. Also er beendet zum Beispiel Entzündungsprozesse, die einfach während der Wachheit gestartet werden. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Feuerlöscher, der eben da diese Entzündungsprozesse stoppt. Und wenn diese Prozesse aber nicht ausreichend gestoppt werden, zum Beispiel eben weil man zu wenig schläft, dann können sich so stille, chronische Entzündungen im Körper ausbreiten. Und die wiederum erhöhen das Risiko für Erkrankungen wie Diabetes oder auch Arteriosklerose, also Arterienverkalkung oder auch Alzheimer.
Ich will mit dir eigentlich so ein bisschen mich am Körper entlang hangeln und überall mal schauen, welche Benefits der Schlaf hat. Lass uns weitergehen zu den Zellen.
Ja, auch für die Gesundheit unserer Zellen ist der Schlaf wichtig und da sorgt er zum Beispiel für eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber Stress. Da meine ich jetzt nicht irgendwie einen stressigen Arbeitstag oder so, sondern häufig hört man da von oxidativem Stress, der zum Beispiel eben die Nervenzellen schädigt. Das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, als würden diese Zellen anfangen zu rosten. Kennen wir normalerweise irgendwie vom Fahrrad oder vom Auto. Und der Schlaf wirkt in der Situation wie so ein Rostschutzmittel. Und ausreichend Schlaf scheint auch mit einem ausgeglichenen Energiestoffwechsel der Zellen zusammenhängen. Und damit ermöglicht der Schlaf eben auch wiederum ein normales Funktionieren dieser Zellen. Außerdem gibt es Studien, die einen Zusammenhang mit schlechter Schlafqualität und der Zellalterung zeigen. Auch wenn an dem Punkt jetzt noch vieles unklar ist.
An der Stelle könnt ihr auf jeden Fall mal unsere Schönheitsschlaffolge euch anhören. Da gibt es auch sehr viele Erkenntnisse dazu. Die haben wir da schon mal zusammengetragen. Lass uns an der Stelle kurz klären. Wie halten uns all diese Prozesse, die im Schlaf ablaufen, in unserem Gehirn, was unser Immunsystem anbetrifft, was unsere Zellen anbetrifft, wie halten die uns fit bzw. jung? Darum geht es ja bei Longevity.
Ja, also insgesamt sorgen diese Prozesse einfach für ein gesundes, man könnte auch sagen, normales Funktionieren unseres Körpers. Und zwar einerseits kurz, aber auch langfristig. Damit können sie zumindest auch einer vorschnellen oder beschleunigten Alterung unserer Zellen und unseres Nervensystems vorbeugen. Und möglicherweise eben auch, gerade wenn wir ans Immunsystem denken, Erkrankungen vorbeugen, die dafür sorgen würden, dass wir weniger lange leben bzw. mehr verbleibende Lebenszeit krank verbringen.
Dann lass uns an der Stelle das Ganze bitte einmal umdrehen, weil wir haben ja jetzt über Dinge gesprochen, die uns potenziell lange fit und jung halten. Ich will mit dir jetzt drüber sprechen, was passiert, wenn wir langfristig zu wenig schlafen. Also was passiert dann Negatives? Lass uns auch hier mal oben starten im Gehirn.
Also wir haben ja vorher gerade über das sogenannte glymphatische System gesprochen, also unser Abwassersystem des Gehirns, das dafür sorgt, dass das zentrale Nervensystem nachts gereinigt wird und auch mit Nährstoffen versorgt wird. Da kann man sich fragen, macht das krank, wenn das glymphatische System nicht mehr so gut funktioniert? Und da zeigen Studien, ja, eine gestörte nächtliche Müllabfuhr, die kann zur Entstehung oder aber auch zur Verschlimmerung von neurologischen Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz oder Migräne beitragen. Und auch das Sortieren von Gedächtnisspuren, die durch Eindrücke am Tag gebildet werden, das kann durch zu wenig Schlaf beeinträchtigt werden.
Oha, das heißt, wir rechnen damit, dass überall Abwasser rumliegt, Müll, und wir können davon vielleicht krank werden, wenn wir mal in dem Bild bleiben wollen. Was können denn da die schlimmsten Folgen sein?
Also theoretisch könnte zu wenig Schlaf ein Faktor sein, der dazu führt, dass eine Erkrankung wie Demenz entsteht, beziehungsweise zu einem früheren Zeitpunkt entsteht. Aber im Einzelfall wird man nie herausfinden können, wie groß der Einfluss des Schlafs neben anderen Faktoren war, die ja auch das Risiko beeinflussen und vielleicht sogar in relevanterem Ausmaß beeinflussen. Also sowas wie die Gene oder der Lebensstil. Und auch Menschen, die meistens gut und ausreichend schlafen, die können auch dement werden, wenn sie nur alt genug werden. Mhm. Also du hörst, worauf ich raus möchte. Ich möchte da so ein bisschen den Druck rausnehmen, dass Schlaf jetzt irgendwie ein entscheidender Faktor sein könnte, ja, der darüber entscheidet, ob jemand Demenz bekommt oder nicht.
Ja, ich meine, die Krankheit an sich ist ja auch noch gar nicht so super toll untersucht, ne? Also da könnte man sicherlich noch sehr viel mehr forschen. Lass uns aber mal weiter am Körper runterarbeiten. Vielleicht bleiben wir im Gesicht. Hautalterung. Wie sehr wird die vorangetrieben durch Schlafmangel?
Ja, das haben wir in unserer Folge zum Schönheitsschlaf ausführlich beleuchtet. Und ich war damals total beeindruckt und fasziniert davon, wie viel gute Forschung es dazu gibt. Was man weiß, ist, der Schlaf beeinflusst zum Beispiel die Fähigkeit der Haut, sich selbst zu reparieren oder regenerieren. Und die Versorgung der Haut mit Wasser, also Hydration nennt man das dann, auch die wird durch den Schlaf beeinflusst. Studien zeigen, schlechter bzw. zu wenig Schlaf, der kann dazu führen, dass man früher Zeichen der Hautalterung sieht.
Ich glaube, jeder kennt auch so einen Moment, wo man mal schlecht geschlafen hat und sich im Spiegel anguckt und sich denkt, boah, ich sehe echt alt aus heute, ne? Also
oh ja,
sind ja auch so kurzzeitige Effekte, die man da schon sehen kann. Was macht zu wenig Schlaf mit unserem Herz-Kreislauf-System?
Wir wissen, dass Schlafmangel oder aber auch Schlaf zur falschen Zeit, also bei Schichtarbeitenden, die häufig wechselnde Schichten haben oder auch dann eben Nachtschichten arbeiten, dass da das Risiko für Bluthochdruck oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht ist. Das können Erkrankungen sein, die dann ja direkt oder indirekt natürlich auch lebensverkürzend wirken können.
Schauen wir aufs Immunsystem. Was passiert da?
Auch das kann beeinträchtigt werden und Erkrankungen begünstigen, zum Beispiel Erkältungen. Da gibt es auch Studien dazu, die Probandinnen und Probanden dann Schnupfenviren in die Nase gesprüht haben und dann hat man geschaut, werden die krank oder bleiben sie gesund? Und dann hat man sie noch befragt, wie viel sie in der Zeit davor geschlafen hatten, und da hat sich eindeutig ein Zusammenhang gezeigt, zu wenig Schlaf und dann wird man leichter auch krank. Mit dem Blick auf Longevity wäre aber vielleicht eher auch so ein Worst-Case-Szenario relevant. Zum Beispiel Krebserkrankungen. Da muss man aber sagen, da ist die Studienlage jetzt bezüglich des Schlafes nicht eindeutig.
Ah, okay. Das ist sehr interessant. Dann kommen wir noch ein Stückchen weiter runter an unserem Körper. Beim Bauch kommen wir an. Übergewicht ist auch ein Risiko, ne?
Ja, Menschen, die wenig schlafen, haben auch eher Übergewicht oder Adipositas, also krankhaftes Übergewicht. Und auch andere Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, kennt man manchmal auch unter dem Begriff Altersdiabetes, treten da häufiger auf. Gleichzeitig muss man da sagen, ist Übergewicht selbst auch wiederum ein Risikofaktor für Diabetes Typ 2. Also das sind so zwei Faktoren, die sich durchaus gegenseitig verstärken können. Auch aus der Perspektive kann zu wenig Schlaf also die Dauer des Lebens bzw. auch die Dauer eines gesunden Lebens beeinflussen.
Wie schlimm kann das werden? Also können wir beziffern, was es in Jahren heißen kann, wie stark unsere Lebenserwartung sich verkürzen kann, wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen?
Studien dazu, wie sich zu wenig oder auch schlechter Schlaf auf die gesunde Lebenszeit auswirken kann, habe ich nicht gefunden. Ich vermute aber auch, dass die Frage ein bisschen zu unspezifisch gestellt ist für eine wissenschaftliche Studie. Ich habe aber eine wissenschaftliche Untersuchung zu einer ein bisschen spezifischeren Frage gefunden, nämlich was das an gesunder Lebenszeit kostet, wenn man von starker Tagesschläfrigkeit betroffen ist. Also starke Tagesschläfrigkeit, das kann Symptom verschiedener Erkrankungen sein, unter anderem auch von Schlafstörungen, aber nicht nur. Und das bedeutet, dass Menschen so eine ganz starke Tendenz haben, am Tag ungewollt einzuschlafen. Also typische Situationen zum Beispiel als Beifahrer oder Beifahrerin an der roten Ampel oder in der Uni, in der Vorlesung, dass man da einfach wegnickt, obwohl man das eigentlich nicht möchte. Und diese Studie, die hat gefunden, wer im Alter von 60 Jahren dauerhaft unter starker Tagesschläfrigkeit litt, der hat im Durchschnitt auch 4 gesunde Lebensjahre verloren.
Okay, 4 Lebensjahre ist nicht wenig. Klingt alles heftig. Was kannst du jetzt den Leuten sagen, die sich große Sorgen machen, wenn sie sowas hören?
Ja, ganz wichtiger Punkt, denn ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die schlecht schlafen, sich ganz, ganz große Sorgen machen, dass der schlechte Schlaf sie auch wirklich körperlich krank machen könnte. Ich glaube, der erste Punkt ist, man muss wissen, die Wirkung von zu wenig Schlaf auf den Körper und auch das Risiko für Erkrankungen, das ist super individuell. Also wenn jetzt eine Studie berichtet, dass das Risiko für eine bestimmte Erkrankung durch zu wenig oder auch schlechten Schlaf steigt, dann kann ich daraus nicht unbedingt ableiten, was das für mein ganz persönliches Risiko bedeutet. Und die Sorgen, die helfen ja auch nicht wirklich. Also sie machen im Gegenteil den Schlaf oft dann noch schlechter. Und deshalb ist es mir an der Stelle ganz wichtig zu sagen, man kann gegen schlechten Schlaf was tun. Und wenn man das möchte, dann sollte man sich vertrauensvoll am besten direkt an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden.
Das ist auch echt nochmal ein guter Hinweis an der Stelle. Es gibt auch Schlaftherapie per App und ihr könnt euch auch in einer Therapie helfen lassen, die eine spezielle Schlaftherapie ist. Das macht zum Beispiel auch Christine. Jetzt haben wir eben schon festgestellt, Schlaf ist natürlich nicht der einzige Gesundheitsfaktor, auf den wir achten können oder vielleicht sogar achten müssen, wenn wir lange leben wollen. Da ist ja auch noch unsere Ernährung und Bewegung und wenig Stress und so weiter und so fort. Kannst du denn sagen, wie stark der Einfluss von Schlaf auf unsere Langlebigkeit ist, also jetzt im Vergleich zu anderen Faktoren?
Nee, leider nicht. Dazu bräuchte es verschiedene Studien, die den Einfluss von ganz konkreten Faktoren wie zum Beispiel Schlafdauer oder Schlafqualität oder auch Körpergewicht, Rauchen und so weiter auf die Zahl der Lebensjahre untersuchen, die uns durch eine Erkrankung verloren gehen. Also entweder, weil wir einfach früher sterben oder weil wir mit Einschränkungen leben müssen. Aber für Schlafdauer und Schlafqualität gibt es die einfach nicht.
Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es an verschiedenen Stellschrauben nicht so gut für uns läuft. Also sagen wir mal Schlaf und Bewegung, vielleicht trinken wir auch zu viel. Geraten wir hier vielleicht in so eine Art Teufelskreis? Also wir schlafen wenig, dann haben wir keinen Bock mehr auf Sport, dann haben wir vielleicht mehr Lust auf ein Bier auf der Couch. Also wir haben wenig geschlafen und das führt dann zu anderen nicht gerade gesundheitsfördernden Verhaltensweisen.
Also es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Faktoren, gerade wie du es jetzt auch skizziert hast. Und auch noch von mehr Faktoren. Also man weiß zum Beispiel, dass wenige oder auch gestörter Schlaf ein Risikofaktor für eine depressive Erkrankung ist. Aber andersrum, auch fast alle depressiven Patientinnen und Patienten zeigen einen veränderten Schlaf. Oder ein später Chronotyp, also so eine Präferenz für ein spätes Schlaffenster, ist ein Risikofaktor für einen ungesünderen Lebensstil. Und weniger Schlaf, weil der Rhythmus eben weniger gut zu den gesellschaftlichen Rhythmen passt. Also mit gesellschaftlichen Rhythmen meine ich Arbeitswelt, Schule, Uni und so weiter. Das ist ja häufig auf ein frühes Aufstehen ausgelegt. Letztlich, ja, es ist wahrscheinlich so, alles hängt irgendwie zusammen, weil der Schlaf einfach auch ein ganz zentraler Teil unseres Lebens ist.
Über Schlafen. Mythencheck.
Was mir im Zusammenhang mit Longevity teilweise begegnet ist, ist die These, sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf könnten das Leben verkürzen. Mythos oder Wahrheit?
Also wenn wir es ein bisschen allgemeiner formulieren, dann stimmt's. Wer dauerhaft zu viel oder zu wenig schläft, der hat ein erhöhtes Risiko, früher zu sterben. Ja. Insgesamt werden für gesunde Erwachsene 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht empfohlen. Wenn man dauerhaft weniger schläft, beziehungsweise auch dauerhaft mehr Schlaf benötigt, dann steigt das Risiko, früher zu sterben. Aber man muss auch sagen, wie viel Schlaf ein Mensch benötigt, das ist individuell.
Also du willst sagen, das eine führt nicht zwangsläufig zum anderen, ne?
Genau. Wir können nicht unbedingt sagen, dass der Schlaf ursächlich die Lebenserwartung beeinflusst. Bei dauerhaft zu wenig Schlaf, da ist es total plausibel, dass der Schlafmangel auch die Entstehung von Erkrankungen fördert, die dann die Lebenserwartung beeinflussen. Also das haben wir ja gerade schon besprochen. Wenn jemand dauerhaft sehr viel Schlaf benötigt und das bedeutet dann so mehr als 9 oder 10 Stunden pro Nacht, dann geht man eher davon aus, dass irgendetwas, vielleicht auch eine Erkrankung, von der man noch gar nichts weiß, eben den Schlafbedarf steigert. Und dann ist es aber oft eher die Erkrankung, die die Lebenserwartung verkürzt und nicht der Schlaf. Also der Schlaf wäre ein Symptom, aber nicht die Ursache.
Okay, das heißt, auch an der Stelle könnte man durchaus auch mehr forschen, ne, um das herauszufinden, oder?
Ja, bestimmt.
Christine, mit all dem, was wir jetzt wissen, was empfiehlst du denn allen, die möglichst lange und gesund leben wollen und jetzt schon was dafür tun wollen?
Also bezüglich des Schlafes empfehle ich, wirklich auf die Signale, die einem der Körper sendet, zu hören. Wichtig ist auch, den eigenen Schlafbedarf zu kennen und dann eben auch dem Körper, zumindest im Großteil der Nächte, den Schlaf zu gönnen. Das sollte einfach Teil eines gesunden Lebensstils sein.
Ich glaube, dieses Signale erkennen, da fängt es bei manchen Leuten schon an, dass es für die schwierig ist. Ne? Ich erinnere mich, dass du öfter mal gesagt hast, der Urlaub oder irgendwie so eine freie Phase ist so eine gute Zeit, um mal auszuprobieren, wann man eigentlich wirklich müde wird und wann man gerne schlafen möchte. Und dafür kann man vielleicht dann auch mal Social Media so ein bisschen liegen lassen und in der Zeit herausfinden, was irgendwie einem gut tut, ne?
Ja, genau. Also gerade wenn es um die Frage geht, wie finde ich eigentlich meine individuelle optimale Schlafdauer heraus, dann empfehle ich immer, sich mal das im Urlaub anzuschauen. Also vielleicht gerade nach so ein paar Tagen, wo die erste Erschöpfung, die man so aus dem Alltag mitbringt und vielleicht auch ein kleines Schlafdefizit, bringen ja auch viele von uns mit, so abgeklungen ist. Man fühlt sich eigentlich sogar schon recht gut erholt. Dann kann man sich einfach mal beobachten und fragen, wann werde ich eigentlich müde? Und wenn ich dann ins Bett gehe, wie viele Stunden später wache ich auf und fühle mich erholt und bereit für den Tag? Und daraus lässt sich dann die individuell benötigte Schlafdauer ganz gut ableiten.
Wenn ich jetzt nochmal an Tech-Millionär Brian Johnson denke, das ist der, den wir am Anfang gehört haben, der sagt, man soll ein perfekter Schläfer werden, dann denke ich mir oft, übertreib halt mal nicht. Also weil der sagt zwar, ihn stresst sein Leben nicht und er fühlt sich besser als je zuvor, aber ich kann mir das ehrlicherweise gar nicht vorstellen, weil der geht jeden Tag um 20.30 Uhr Richtung Bett, sagt er, um 5 Uhr aufzustehen. Wow, auch schon wieder 5 a.m. Club. Und das soll dann helfen. Also vielleicht kannst du an der Stelle nochmal sagen, wo hört denn eine sinnvolle Routine und eine gute Struktur auf und wo fängt der Zwang an?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten Menschen, inklusive mir, könnten sich das nicht vorstellen. Schon alleine von 21 Uhr bis 5 Uhr zu schlafen, das können die wenigsten Menschen. Also da muss man wirklich eine ausgesprochene Lerche oder so ein Frühtyp sein. Das ist für die meisten Menschen gar nicht umsetzbar, abgesehen davon, dass es auch nicht kompatibel ist mit vielen Freizeitaktivitäten.
Ja, Beispiel aber Sport. Diese 5 a.m. Club-Menschen, das füge ich hier nochmal schnell ein an der Stelle, die propagieren ja so ein bisschen, dass das das Leben besser macht und dass jeder das kann.
Ja, ist aber nicht so. Von der Routine zum zwanghaften Verhalten, das ist sicher auch ein fließender Übergang. Und wenn jetzt jemand nicht gut schläft, dann würde ich empfehlen, mal zu schauen, ist mein Schlaf unregelmäßig? Wenn das so ist, dann kann die Regelmäßigkeit ein Rädchen sein, an dem man drehen kann, um den Schlaf zu verbessern. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass man sich eine gewisse Flexibilität bewahrt und eben nicht sagt, es muss jeden Tag genau auf die Minute irgendwie 21 Uhr sein oder so. Bei Frauen zum Beispiel verändert sich der Schlafbedarf möglicherweise im Laufe des Zyklus. Es ist auch so, in der dunklen Jahreszeit, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Schlaf als im Sommer. Und eben, ich habe es gerade nochmal gesagt, auch soziale Aktivitäten sind einfach wichtig für ein langes, gesundes Leben. Und auch die sollte da noch einen Platz haben. Also insgesamt, ja, Regelmäßigkeit hilft natürlich, aber man sollte es bitte auch nicht übertreiben.
Ja, und vor allem, das sollte sich nicht wie so ein To-Do anfühlen, oder? Sobald der Schlaf dann sowas ist, was man sich irgendwie in den Kalender eintragen muss, läuft doch schon irgendwas verkehrt. Und ich glaube, viele Menschen haben auch schon so viel Struktur in ihrem Leben, die eher so von der Arbeit bedingt wird, wo man gar nicht so einen großen Einfluss drauf hat, dass es doch vielleicht auch mal schön ist, zu sagen, hey, wenn ich jetzt eine halbe Stunde später ins Bett gehe oder wie dem auch sei, vielleicht auch mal 2 Stunden, weil ich verabredet war, dann ist das nicht so schlimm.
Genau.
Wie können wir denn spüren, jetzt ist mein Schlaf gesund und ich fühle mich jetzt gut damit?
Das ist eigentlich ziemlich einfach. Der Schlaf ist dann gut, wenn wir uns gut damit fühlen. Also wenn wir am Abend müde ins Bett gehen und am Morgen dann aber auch erholt aufwachen.
Und dann werden wir vielleicht auch sehr, sehr alt. Aber vielleicht nicht 150, oder Christine?
Oh nee. Also nee, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich möchte auch gar nicht 150 werden.
Ich auch nicht. Wir wünschen euch aber, dass ihr so gut schlaft, dass ihr euch fühlt, als wärt ihr jederzeit noch sehr jung, auch wenn ihr vielleicht 150 werdet. Und damit sagen wir euch tschüss. Wenn ihr noch Fragen, Themenvorschläge an uns habt, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.